ARD.
So ist es. Vielen Dank, Ingo, und willkommen auch von mir zu einem Wahlabend, der, so viel ist zumindest klar, mindestens einen Gewinner und mindestens einen Verlierer hervorbringt. Schauen wir uns an, wie das ankam bei der CDU heute Abend. Verhaltener Jubel, zumindest ein bisschen Rambo-Zambo, um es mit dem wohl künftigen Kanzler zu sagen. Die SPD dagegen hat den Blues. Kollektives Schweigen im Willy-Brandt-Haus zu diesem historisch schlechten Ergebnis. Ja, werden diese beiden nun ein gemeinsames Lied anstimmen oder gar einen Dreiklang? Gibt viel zu besprechen an diesem immer noch spannenden Abend und ich freue mich über folgende Gäste. Über den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Union im Deutschen Bundestag, Jens Spahn.
Guten Abend.
Guten Abend. Über den Ministerpräsidenten aus Rheinland-Pfalz von der SPD, Alexander Schweizer. Die SPD, Quatsch, geht schon los. Sie sollen sich nachher verbrüdern. Die Grünen-Chefin Franziska Brandner ist da und die Kollegin Dagmar Rosenfeld von The Pioneer. Herzlich willkommen Ihnen allen und Ihnen auch guten Abend. So, damit wir wissen, worüber wir reden, gucken wir uns natürlich erstmal die aktuellste Hochrechnung an. Die ist von 21.11 Uhr. Die SPD liegt da bei 16,4, die Union bei 28,5, Grüne bei 12,0. FDP sieht immer mehr danach aus, als käme sie nicht hinein, 4,6%. Die AfD mit 20,5%, die Linke 8,6%, BSW 4,9% und andere 4,5%. Beginnen wir bei Dagmar Rosenfeld. Was ist das für ein Wahlabend heute? Welche Überschrift würden Sie ihm geben?
Alles ist noch unsicher. Wir haben einen Wahlgewinner hier am Tisch sitzen. Das ist Jens Spahn, also die CDU, die Union, wobei dieser Wahlsieg kein Sieg ist, wie man ihn sich erhofft und auch erwartet hat. Also es ist klar erwartet worden, dass eine 3 vor dem Ergebnis steht, auch um dann in künftigen Koalitionsverhandlungen eine starke, sehr starke Position zu haben. Dann ist erwartet worden, dass man eine Zweierkoalition bilden kann. Das ist die Frage, ob das passieren
wissen
wird.
Wir jetzt noch nicht,
sondern ist ja passieren kann, dass man zu dritt regieren muss, mit SPD und Grünen es dann versuchen muss. Der Kanzlerkandidat und jetzt wahrscheinlich künftige Kanzler Friedrich Merz hat gesagt, er guckt nicht nach links, nicht nach rechts, sondern für ihn gibt es nur noch geradeaus. Es kann passieren, dass er sehr weit nach links gucken muss. Und der Idealfall, das war immer das Beispiel Hessen nach den Landtagswahlen. Die Union kann sich aussuchen, ob sie mit SPD oder Grünen regiert und da auch dann die Forderungen recht hochtreiben. Auch der scheint nicht einzutreten.
Weil sie sich das so nicht mehr aussuchen können und weil die 3 nicht vor der 0 steht, Herr Spahn. Freuen Sie sich auch verhalten, so wie der Jubel vor dem Konrad
Adenauer? Also erstmal freue ich mich natürlich. Friedrich Merz wird der nächste Kanzler in Deutschland. Die Ampel ist abgewählt, Olaf Scholz geht in die politische Rente, das war unser Wahlziel. Hätten wir uns mehr Prozente gewünscht, ja klar.
Carsten Lindemann hat gesagt, 34% wird angepeilt.
Alles mehr ist natürlich gut, aber jetzt ist es das Wahlergebnis und mit dem müssen wir umgehen. Wir haben den Auftrag, die Regierung zu bilden. Und ich finde, jetzt ist halt die Frage, auch für die Gespräche, die anstehen, haben wir alle das gemeinsame Verständnis über das, was nötig ist fürs Land? Nach 2 Jahren Rezession, eine Politik für Wachstum. Viele haben das Gefühl, es geht nicht mehr fair zu. Stichwort zum Beispiel Bürgergeld, lohnt sich Leistung noch? Vor allem die Frage illegaler Migration. Wir sehen, dass bei den Gewerkschaften und bei den Arbeitern die AfD die stärkste Partei gewesen ist. Wir sehen, dass in Sachsen 45% der Wählerinnen und Wähler AfD gewählt haben. Wir sehen also einen massiven Vertrauensverlust im ganzen Land. Und die Frage ist, haben wir ein gemeinsames Verständnis, dass wir dieses Vertrauen durch Probleme lösen zurückgewinnen sollten? Wenn das das Verständnis ist, wären das gute, schnelle Gespräche. Wenn wir dieses gemeinsame Verständnis erstmal über die Problemlage schon nicht hätten, das wird jetzt abzuwarten sein, dann wird es sehr anstrengend. Da mache ich mir nichts vor.
Ein kurzer Einwurf. Das Wahlziel war ja die Politikwende. Und es ist die große Frage, ob das, was die Union unter Politikwende definiert hat, angefangen bei Migration, der berühmte Fünf-Punkte-Plan, wenn der nicht durchgesetzt wird, so hat es ihr Generalsekretär gesagt, dann wird die Union nicht regieren.
Die Frage ist ja, die Frage ist ja eine andere. Die Frage ist ja nicht, was wir oder sonst was. Die Frage ist, was braucht das Land? Und das Land braucht offensichtlich eine Politikwende. Die letzten 3 Jahre haben dazu geführt, dass der Frust sich verdoppelt hat. Die AfD von 10% auf 20%. Wir sehen BSW, Linkspartei, wir sehen, dass Populisten und Extremisten links und rechts stärker werden. Und deswegen ist das entscheidende Maßstab für auch Politikwende, wenn man es so nennen will, ist die Frage, kriegen wir die Probleme gelöst, die das Land hat? Und kriegen wir dadurch, das ist ja der entscheidende Punkt, wieder Vertrauen? Wir müssen uns alle, während wir jetzt miteinander reden, schon Gedanken machen über die Wahl 2029. Wenn wir diese Probleme nicht lösen, wir sind noch ungefähr eine Wahl weg vor französischen, österreichischen, niederländischen Verhältnissen. Wenn wir diese Probleme jetzt nicht gelöst kriegen, dann wird es richtig schwer. Und dann
wollen wir heute klären, Herr Spahn. Wir haben aber eine Stunde Zeit, deswegen möchte ich jetzt auch erst mal Herrn Schweizer fragen. Normalerweise scharen sich ja die Leute in internationalen Krisenzeiten um ihren Kanzler. Ne? Als Donald Trump das erste Mal ins Amt kam 2017, da titelte die New York Times, Angela Merkel sei die letzte Anführerin der freien Welt. Sie hat dann trotz Einbußen wieder gewonnen. Jetzt ist Donald Trump wieder im Amt. Es heißt wieder, Deutschland wird die wichtigste Demokratie. Und Olaf Scholz hat so schlimm verloren wie sonst noch keiner vor ihm unter den SPD-Kanzlern. Was ist da passiert?
Also zunächst mal ist es so, die SPD hat wirklich ein ganz miserables Ergebnis heute Abend bekommen. Da will ich auch gar nicht irgendwie anfangen, da rumzudeuteln. Das ist wirklich nicht das, was man sich wünschen würde, wenn man den Kanzler stellt und dann mit dem Kanzler ins Rennen geht. Da tröstet mich auch nicht, dass Jens Spahn für die Union jetzt auch nicht sagen kann, hurra, aber Platz 1 ist eben Platz 1 und das ist der Regierungsbildungsauftrag. Wenn Sie sich das Ergebnis aber insgesamt anschauen, dann ist es auch in gewisser Weise ein Ampelergebnis. Die Bundesampel hat nun wirklich insbesondere in den letzten 1,5 Jahren vor allem als streitbare Ampel gewirkt, hat sich auseinandergesetzt, sehr öffentlich, hat das Vertrauen auch der Menschen verloren, weil sie sich selbst nicht mehr getraut hat. Menschen spüren das sehr genau. Und die Art und Weise, wie diese Ampel auseinandergegangen ist, man könnte fast sagen, auseinandergeflogen ist, hat natürlich der politischen Diskussion insgesamt nicht gut getan, keinem der Ampelpartner gut getan. Und das Ergebnis für die SPD ist schlecht, für die FDP aber auch. Und Frau Brandner, die Grünen haben sich auch mehr vorgestellt. Also insofern ist es schon auch ein Ergebnis, das für den, für diese Ampelbilanz am Ende auch so eine Schlussbilanz war. Und das ist eben kein gutes Ergebnis.
Aber der Kanzler hat es auch nicht vermocht, die ganzen Seiten zusammenzuhalten. Also war der Amtsbonus diesmal ein Amtsmalus?
Naja gut, das ist so wie in guten und schlechten Zeiten. Das heißt im privaten Leben, das ist in der Politik manchmal auch so. Wenn du eine starke Performance hast in der Regierung, die hatte Olaf Scholz als Finanzminister und war dann eigentlich schon in den Augen vieler Menschen, als Frau Merkel nicht mehr antrat, schon der natürliche nächste Kanzler. Damals hat er das SPD-Ergebnis hochgezogen. Ich sage damals, es ist ja gar nicht historisch lange her, es ist etwas über 3 Jahre her. Und diesmal hat es eben nicht gereicht. Das heißt, im Guten wie im Schlechten wird man an der Spitze der Regierung für die Performance der Regierung auch mitverantwortlich gemacht. Man kann sich nicht ganz davon losmachen. Das haben wir heute Abend eben mit Olaf Scholz auch gemerkt.
Und Frau Brandmann wird mir jetzt wahrscheinlich auch gleich dasselbe sagen. Das schlechte Ergebnis, vergleichsweise schlechte Ergebnis, Sie hatten sich auch mehr erhofft. Für Ihren Kanzlerkandidaten liegt auch an der Ampel-Performance oder womöglich daran, was Robert Habeck heute Abend schon gesagt hat, ein bisschen sei schuld Friedrich Merz und seine Abstimmung im Bundestag und dass die Grünen davon nicht profitierten. Das hat er jetzt die Verantwortung auf Friedrich Merz geschoben, im Ernst?
Naja, ich finde, man muss schon feststellen, dass er aus der unbeliebtesten Regierung kam, die diese Bundesrepublik, glaube ich, jemals hatte. Und wir haben uns seit Herbst wieder nach vorne gekämpft. Wir hatten im Herbst einen Rücktritt eines Bundesvorstands und waren einstellig, haben uns jetzt wieder zurückgekämpft. Aber klar, wollten wir weiter nach vorne kommen.
Das ist ja auch klar. Waren Sie bei 11% oder 12% einstellig?
Ja, wir waren schon ziemlich nah. Wir sind aus vielen Landtagen in Ostdeutschland rausgeflogen gewesen. Es war eine schwierige Situation für uns. Aber wir wären gerne weitergekommen, möchte ich gar nicht beschönigen. Also wir hätten uns gerne noch weiter nach vorne gekämpft, das ist ganz klar. Robert Habeck hat einen klasse Job gemacht. Er war konstant in seinen Werten auch weit vorne. Aber ja, wir haben es nicht geschafft, uns so weit nach vorne zu bewegen, wie wir es gerne geschafft hätten für unser Land. Und wenn Herr Spahn sagt, es geht darum, was für dieses Land richtig ist, ja absolut, ja, dass wir dieses Land wieder auf Vordermann bringen, die Schulen, die Straßen, die Brücken sanieren, dass wir es aber auch schaffen, dass das Leben bezahlbar wird. Und ich möchte hinzufügen, wenn wir schauen, was für unser Land richtig ist, auch das, was jetzt für Europa nötig ist. Wenn man sich die Weltlage gerade anschaut, mit einem amerikanischen Präsidenten Trump, der sich auf einmal auf die Seite von Putin stellt und gegen die Ukraine, dann haben wir Herausforderungen, die sind so groß, dass ich finde, dass jetzt alle Demokraten heute Abend die Aufgabe haben, ja, sich dieser Verantwortung zu stellen, über sich hinauszuwachsen und der Herausforderung gerecht zu werden. Und ich hoffe, dass wir das schaffen, indem wir das Land wieder zusammenführen und nicht spalten.
Aber kann man nicht ein bisschen selbstkritischer mit so einem Ergebnis? Und ich würde Ihnen gerne mal zeigen, was ist uns aufgefallen, was Herr Habeck gleich als erstes im ARD-Fernsehen gesagt hat.
Ach, ich würde sagen, es ist ein achtbares Ergebnis. Sie haben ja die anderen Ampelparteien gesehen, die richtig eingebrochen sind. Das sind wir nicht. Und dass wir nicht drüber hinausgegangen sind, also unser altes Wahlergebnis und darüber hinaus noch was erreichen konnten, lag an der Abstimmung mit der AfD von Friedrich Merz. Danach haben sehr viele Leute, die uns wahrscheinlich in Sympathie zugeneigt waren, gesagt, so, jetzt ist mal Schluss, nicht mit der Union und ihr müsst ausschließen, dass ihr nicht mit Merz irgendwie redet. Und das können wir halt nicht. Und dafür zahlen wir einen Preis. Sonst hätten wir wahrscheinlich 1, 2, 3% mehr gehabt.
Das kann nicht der alleinige Grund sein.
Na, wie gesagt, wir werden bestimmt auch analysieren bei uns, warum wir nicht mehr zum Beispiel junge Wähler gewinnen konnten. Aber ich glaube schon, dass der Moment, an dem Friedrich Merz gesagt hat, ich will keine Kompromisse mehr, ich gehe jetzt mit dem Kopf durch die Wand, dass es natürlich in Deutschland eine Stimmung bringt, wo auch andere sagen, ja, ist eigentlich richtig, keine Kompromisse mehr. Jetzt aufs Ganze.
Aber warum schadet das den Grünen?
Naja, weil wir eben bereit sind, die Verantwortung zu gehen, weil wir bereit sind, Kompromisse zu machen, weil ich nicht sagen kann, auf die Barrikaden,
ja,
weil ich sage,
ja auch was
in der Regierung fast
etwas
verändern.
Robert Habeck hat einen klasse Job gemacht, ist der Wirtschaftsminister. Wir haben 2 Jahre Rezession, wir haben 3 Millionen Arbeitslose, die höchste Zahl seit 10 Jahren. Und ich würde mir wünschen, dass man vielleicht ein bisschen auch drüber nachdenkt, welchen eigenen Beitrag, Heizungsgesetz, Gasumlage, also zu sagen, wir haben alles super gemacht und die Union ist schuld daran, dass wir jetzt so ein schlechtes Ergebnis haben. Wenn das die Basis sein soll, um drüber zu reden, was das Land jetzt braucht, dann wird es allerdings schwer.
Also Herr Spahn, ich habe ja gerade gesagt, dass wir natürlich, ist ja auch kein perfektes Ergebnis für uns offensichtlich, deswegen werden wir auch bei uns schauen, was wir hätten besser machen können, offensichtlich. Aber ich finde, dass die Polarisierung wirklich in den letzten Wochen dazu beigetragen hat, dass jene stärker geworden sind, die nicht für Kompromisse bereit sind. Und ich finde, wenn man das Gesamtbild sich anschaut, ist ja tragisch. Wir haben nicht mal mehr eine Zweidrittelmehrheit jener, die bereit sind zu regieren. Wenn wir das angehen wollen, wie wollen wir Richtung Verteidigungsausgaben, wie wollen wir da hinkommen? Ich finde das Gesamtergebnis, finde ich, beunruhigend und ist auch für uns alle eine Aufgabe zu schauen, wie können wir jetzt nach vorne kommen aus der Verantwortung heraus.
Da stimme ich absolut zu. Die Frage ist ja nur, schauen wir auch auf die Wahlen letztes Jahr in Thüringen, Sachsen zum Beispiel. Ich meine, die Union war die einzige Kraft der politischen Mitte, die überhaupt noch da war. Die 8%, glaube ich, 7% unter der 5%-Hürde. Und ja, wir müssen unsere Dinge anschauen, klar. Aber ich würde mir schon wünschen, dass die Ampel noch mal drüber nachdenkt. Was hat eigentlich in den 3 Jahren dazu geführt, dass 18 Prozentpunkte die 3 Parteien zusammen verloren haben? Dass die AfD sich verdoppelt hat? Dass das Land in der Rezession ist? Dass wir illegale Migration in Rekordhöhe haben? Also wenn das sozusagen alles jetzt weggewischt wird nach dem Motto, war jetzt so und eigentlich ist die Union schuld an allem, dann ist es, nein, ich will nur, das fängt ja mit der richtigen Analyse an. Warum sind wir jetzt in diesem Wahlergebnis und warum sind wir vor einer wahrscheinlich schwierigen Regierungsbildung? Und wenn die Analyse heißt bei Robert Habeck, ich habe alles richtig gemacht, er hat einen klasse Job gemacht und ansonsten haben wir Grünen nichts falsch gemacht und nichts beigetragen zum Frust im Land, dann wird es tatsächlich schwierig.
Zur Wahrheit gehört auch, dass nicht nur Robert Habeck und Olaf Scholz sehr unbeliebte Kandidaten waren, sondern Ihr Kanzlerkandidat war es auch. Wir können uns das nochmal ansehen, die von Infratest DIMAP eine Umfrage. Zumindest bei der Union ist das sehr interessant, weil die Kandidaten, die aus der gescheiterten Ampel kamen, dass die abgestraft sind, ist jetzt nicht so ein Wunder. Aber wenn Sie sich das ansehen, dann ist Friedrich Merz, also im Vergleich zu allen anderen Kanzlerinnen und Kanzlern, nur Laschet war eigentlich unbeliebter, der unbeliebteste. Und wenn Sie es vergleichen mit Angela Merkel, die zu Beginn ihrer Amtszeit auch keinen Amtsbonus hatte, da stand die auch noch weiter oben in der Gunst der Menschen. Wie erklären Sie sich das?
Wir haben vor 3 Jahren bitter verloren. Und wir haben mit Friedrich Merz in den letzten 3 Jahren viel Vertrauen zurückgewinnen können. Aber wir sehen auch, wenn Sie schauen, natürlich zu den Problemen im Land, natürlich wissen viele, dass wir auch mitregiert haben. Natürlich ist das auch noch ein Thema. Wir haben viel aus unseren Fehlern gelernt. Wir haben den Kurs geändert, gerade in der Frage der illegalen Migration. Aber ich habe in vielen Veranstaltungen gespürt, dass viele gesagt haben, wir hören, was ihr sagt, aber wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir euch vertrauen sollen. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir nicht über 30% gekommen sind. Und Friedrich Merz hat diesen Kurs eingeleitet. Er hat die Union zusammengeführt nach der bitteren Wahlniederlage und er wird der nächste Kanzler Deutschlands.
Das ist eine Umfrage zu Friedrich Merz. Mhm. Und ich würde gerne wissen, woran es bei ihm liegt. Ich kann gleich mal Frau Rosenfeld fragen, aber eine These wäre womöglich, zumindest ist das oft zu hören und zu lesen, seine Impulsivität, sein Erratischsein. Und um nur 2 Beispiele zu nennen, er sagt, mit dem BSW wollen wir in der CDU nichts zu tun haben. Dann müssen Sie in Thüringen eine Regierung mit dem BSW gründen. Dann sagt er, okay, auf Landesebene geht das eben doch. Oder er sagt, wir werden noch über die Kompromissfähigkeit im Bundestag reden. Er sagt genau an dieser Stelle bei der Abstimmung, nein, wir werden alle vollziehbar Ausreisepflichtigen in Abschiebegewahrsam bringen. Irgendwer erzählt ihm dann in der Zwischenzeit, 40.000 Plätze haben wir nicht. Dann stellt er sich im Duell hin und sagt, oder Quartell war es, glaube ich, und sagt, okay, es sind doch nur 500 Straftäter, die wir in Abschiebegewahrsam bringen müssen. Ist das ein Muster bei Friedrich Merz? Er empört sich, er geht damit raus, dann muss man ihm erklären, dass es doch nicht ganz so gut ist, wie Kanzler Rabel ist. Das macht Ihnen das manchmal Sorgen?
Das ist politische Führung. Friedrich Merz führt die Union, er wird das Land führen. Und wenn Sie fragen, ist immer die Frage, welche Frage Sie stellen. Wenn es darum geht, wer schaut Sie am liebevollst wuscheligend aus dem Fernsehen an, dann ist es nicht Friedrich Merz, das ist so. Wenn es um die Frage geht, wer führt das Land, wer hat einen klaren Kompass, wer hat die Wirtschaftskompetenz, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen, dann liegt Friedrich Merz weit vorne. Insofern geht es immer um die Frage, was ist jetzt wichtig für Deutschland und worum geht es. Und er wird der nächste Kanzler Deutschlands werden, er wird dieses Land, er wird auch in Europa wieder für Führung sorgen. Das ist das, was die letzten 3 Jahre auch gefehlt hat mit Olaf Scholz. Und er wird gute Zustimmungswerte haben und sie noch weiter ausbauen. Da bin ich sehr sicher.
Jetzt sind Sie noch nicht so gut. Ist das ein Ausweis von guter Führung?
Also was ja Union und SPD gemeinsam haben, sie haben beide nicht den populärsten Kandidaten aufgestellt. Es wäre bei der Union Markus Söder gewesen, der deutlich bessere Umfragewerte und Zustimmungswerte hatte. Und es wäre bei der SPD Boris Pistorius gewesen. Und dass Friedrich Merz, Sie haben Beispiele genannt, das Wort, was er eben gibt, gilt dann nicht mehr. Es war ja auch, wir stimmen nicht in dieser Legislatur, werden wir nichts in den Bundestag einbringen, was auch nur zufällige Mehrheiten mit der AfD mit sich bringt. Er hat es dann doch getan. Auch da, Aschaffenburg hat etwas für ihn verändert und man hört auch aus der Union, dass das sehr emotional gewesen ist. Nur ist Emotionalität nicht gerade die Eigenschaft, die man als Kanzler gebrauchen sollte. Man sollte sich nicht von seinen Emotionen leiten lassen. Und gerade deshalb, Herr Spahn, Sie haben eben von Vertrauen in Politik gesprochen und auch die Union, die das Vertrauen wiedererlangen will. Sie haben so klare Ansagen und auch rote Linien gezogen. Ich habe eben schon gesagt, nur wenn es einen Migrationsstopp gibt, dann wird die Union in eine Koalition gehen, Carsten Linnemann. Oder als anderes Beispiel, was Sie auch genannt haben, ist, Frau Miosga hat es gerade gesagt, mit den Ausreisepflichtigen. Also das sind alles so Dinge, die in den Raum gestellt werden. Die muss man jetzt auch erfüllen. Der 5-Punkte-Plan, den Sie bei der Migration genannt haben, Markus Söder nicht mit diesen Grünen. Also da sind so viele Erwartungen geweckt worden, dass sie jetzt natürlich gucken müssen, wie sie ihre Versprechungen einlösen und gleichzeitig eine handlungsfähige Koalition
bilden
werden.
Das stimmt, aber ich komme zu einem Punkt immer wieder zurück. Die Mehrheit der Deutschen will ein Ende illegaler Migration. Ja. Die Mehrheit der SPD-Wähler will es. Die Mehrheit der Arbeiter in Deutschland will es. Und deswegen wird diese nächste Regierung dieses Thema in den Griff bekommen müssen. Wenn die nächste Regierung, es geht doch nicht darum, was wir fordern oder nicht fordern. Die Frage ist, was sind die Probleme des Landes und was will die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger? Mhm. Und wenn das einfach so weit, glaubt hier irgendjemand, wenn wir 3-4 Jahre noch so weitermachen in der Migrationspolitik, dass sich in der politischen Landschaft irgendwas verbessert? Ich sage nochmal, wir sind noch eine Wahl weg von französischen, niederländischen, österreichischen Verhältnissen. Und deswegen ja. Ist das ganz entscheidend, dass die nächste Bundesregierung, die nächste Mehrheit bei diesem Thema einen spürbaren Unterschied
hat? Sie haben aber im Moment noch keine Mehrheiten für Ihre Forderungen.
Nein, aber das ist ja
die unterhalten.
Ja, aber die Frage, eine Regierung muss doch die Probleme des Landes lösen. Dafür ist sie da, oder nicht?
Die SPD wird die erste sein wahrscheinlich, die dafür Gespräche in Frage kommt. Jetzt würde ich gleich erst mal wissen wollen, wir haben gehört, dass die SPD-Spitzen sich jetzt im Präsidium trifft, gerade zu dieser Zeit. Sie gehören eigentlich auch ins Präsidium. Umso froher sind wir, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Aber was wird da besprochen?
Das ist das Problem, weil ich bei Ihnen bin, kann ich Ihnen darüber keine Auskunft geben. Also, Sie können nicht beides von mir bekommen. Ja, also Anwesenheit und Auskunft über Sitzung,
die zeitgleich stattfinden. Aber vielleicht wissen Sie schon vorher etwas darüber, dass das Klingbeil angekündigt hat, dass es einen Generationenwechsel geben muss in der SPD. Was heißt das?
Er hat unter anderem über einen Generationenwechsel gesprochen. Und ich glaube, das ist immer eine gute Idee, dass man schaut, dass mehrere Generationen das Bild einer Partei prägen. So wie wir das in Rheinland-Pfalz gemacht haben. Ich bin vor einem halben Jahr Ministerpräsident geworden, auch ein bisschen jünger als meine Vorgängerin. So was gehört auch dazu. Das glaube ich ganz gut. Aber darf ich eine Frage beantworten, die Sie mir gar nicht gestellt haben? Weil ich das total spannend finde. Weil Herr Spahn ist Ihnen ausgewichen und hat, Sie haben gefragt nach der Frage der Beliebtheit. Aber eigentlich ist viel spannender die Frage der Verlässlichkeit unseres zukünftigen Kanzlers. Und Sie haben ein paar Beispiele genannt, Sie auch, wo ich den Eindruck hatte, da weiß man nicht, ob er von morgens bis abends eine Strategie durchhält. Und das ist in diesen Zeiten eine verdammt komplizierte Angelegenheit, wenn ich jemanden habe, der jetzt auf dem internationalen Parkett für uns Partei ergreifen soll, der nicht wirklich eine Linie hat oder auch Forderungen aufstellt, von denen er sich später, nachdem er sie schon aufgestellt hat, noch mal überzeugen lassen muss, dass er sie gar nicht durchhalten kann, wie zum Beispiel 40.000 Ausreisepflichtige einfach mal kasernieren. Da erwarte ich schon ein bisschen mehr Regierungs. Mir geht es gar nicht um Sympathie. Das ist für mich keine Kategorie. Ich werde auch nicht danach gefragt, ob mir Herr Merz sympathisch ist. Mir reicht schon, wenn er einfach ein geeigneter Kanzler wird.
Stellen Sie ihn in Frage, ihn zu wählen zum Kanzler?
Ich bin ja nicht in der Situation. Ich bin ja kein Bundestagsabgeordneter, bin Ministerpräsident.
Aber diese Stimmen gibt es in der SPD. Ist das ernsthaft noch auf dem Tisch?
Was ist ernsthaft auf dem Tisch?
Dass man sich vielleicht weigert, Friedrich Merz zum Kanzler zu wählen in der SPD?
Ich glaube, so wird es nicht funktionieren. Es wird nur funktionieren, dass genau das passiert, was jetzt überhaupt auch passieren muss in der Gesellschaft, dass sich die demokratischen Kräfte an einen Tisch setzen und man über das nachdenkt, was jetzt ansteht. Das ist übrigens auch nicht in den Rückspiegel geguckt. Jens Spahn hat eben vorgeschlagen, dass sich die Ampel noch mal zusammensetzt und kritische
das
Bilanz
ich vorgeschlagen.
Ja, Sie haben gesagt, warum setzt sich die Ampel nicht zusammen? Die Ampel gibt es nicht mehr. Sie sind jetzt
Nein, dran. Ich habe gesagt, warum Spahn, denkt man nicht drüber Union nach, warum man so viel Vertrauen verloren hat?
Da muss jede Partei für sich jetzt auch noch mal ins Wahlergebnis gucken. Die SPD wird es tun. Sie hat auch viel zu gucken. Aber die Union muss jetzt Ansagen machen. Die Union muss jetzt sagen, wohin das Land führen soll. Sie haben einen Regierungsauftrag gewollt, jetzt haben Sie ihn. Sie müssen einladen, Sie müssen Vorschläge machen und Sie müssen übrigens, wenn ich das sagen darf, gar nicht an Ihre Adresse, Sie müssen jetzt auch eine Tonlage finden, die auch einladend ist.
So, aber eigentlich jetzt sind Sie aber ausgewichen, als Sie es mir vorgeworfen
Nein,
haben.
Bin
doch,
ich nicht.
Doch, was wird dann passieren? Was wünschen Sie sich für Lars Klingbeil? Wird er noch Parteichef bleiben?
Also ich bin jetzt nicht gekommen, um über Personal zu spekulieren, aber wenn Sie mich fragen, ich bin der Meinung, dass Lars Klingbeil auch in Zukunft eine starke Rolle in der SPD führen sollte.
Und wer ist dann der Generationenwechsel?
Boris Pistorius, eine Generation
also,
älter.
Olaf Scholz ist 66, Boris Pistorius ist 64. Ja. Soll der dann auch nicht mehr dabei sein?
Ich glaube, das hat Lars Klingbeil nicht gemeint. Ich interpretiere es so, dass es einfach darum geht, dass wir nicht nur eine Generation Kohorte haben. Und wenn ich mir anschaue, dass wir jetzt einen Kanzler haben, der demnächst 70 wird, sind die alle viel jünger. Also insofern ist das schon ein bisschen Generationenauffrischung. Ja?
Herr Spahn, würden Sie sich freuen über einen... Ist der beliebteste Politiker Deutschlands, den wir haben, Boris Pistorius, über ihn im Kabinett, wenn der Verteidigungsminister bliebe?
Also wir führen jetzt erstmal die Gespräche. Wir werden auch zu den Gesprächen einladen, Herr Schweizer. Gar keine Sorge. Wir wollen Deutschland führen, wir wollen die nächste Regierung führen und wir wollen das gerne gemeinsam mit Parteien machen, die mit uns die Probleme des Landes lösen wollen. Und wenn das mit der SPD wäre und wenn Boris Pistorius dabei eine Rolle spielen soll, dann wird das sicherlich eine gute Zusammenarbeit. Aber das muss am Ende die SPD entscheiden. Man muss anerkennen, er ist ein erfolgreicher Verteidigungsminister. Er ist hoch anerkannt bei der Truppe. Auch das ist wichtig. Er sagt aus meiner Sicht vieles, was notwendig ist. Wir werden nach den letzten 2-3 Wochen sowieso mehr als vorher schon für Sicherheit, für Verteidigung tun müssen. Wenn der nächste Bundeskanzler zum NATO-Gipfel im Juni nach Den Haag fährt, dann werden wir in Deutschland verlässlich bis in die 30er Jahre hinein die 2 plus x Prozent Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung, für Sicherheit, die NATO-Verpflichtung darlegen können müssen. Sonst brauchen wir transatlantisch und in der NATO gar nicht anfangen, weiter zu reden. Und insofern, da sagt Boris Pistorius viel Richtiges. Da wird man sicherlich zumindest gut miteinander reden können.
Bevor wir gleich mal zu Jörg Schönborn ins Wahlstudio schalten, würde ich gerne noch wissen, ärgert sich die SPD schwarz, hätte ich fast gesagt, darüber, dass sie den beliebtesten Politiker nicht aufgestellt haben?
Naja, sie ist sehenden Auges mit dem unbeliebtesten Politiker ins Rennen gegangen. Und ich habe mir gedacht, dass der Wunderglaube bei den Sozialdemokraten offenbar größer ist als in der katholischen Kirche. Weil die Vorstellung, dass Olaf Scholz mit den Werten, die er hatte, eine Aufholjagd hinlegt, die an eine Union, die in den Umfragen bei 30 plus gelegen hat, die ist utopisch gewesen. Und das wusste die SPD auch selber. Und es war das große, große Hoffen auf einen gravierenden Fehler, den die Union, den Friedrich Merz macht. Man glaubte einen Moment lang, dass es die Abstimmung mit den Stimmen der AfD gewesen sein könnte und hat dann versucht, den Wahlkampf noch so zu drehen, ja, so ein Antifaschismus-Wahlkampf und die CDU als Steigbügelhalter der AfD und man weiß nicht, ob Friedrich Merz nicht, der ja so unzuverlässig ist, vielleicht nicht doch ein Bündnis mit der AfD eingeht. Und das Endergebnis ist, auf die SPD hat es nicht eingezahlt, aber auf die Linkspartei, die jetzt bei über 8% steht.
Und da
Gewinnerin der SPD-Wahlkampagne ist.
Da kommen jetzt die Zahlen dazu. Wir schalten einmal schnell zu Jörg Schönborn ins Wahlstudio. Jörg, wir sprechen gerade darüber, warum Union, SPD und Grüne ihre Wählerschaft nicht so mobilisieren konnten, wie sie sich das gewünscht hätten. Und da wird die Wählerwanderung wahrscheinlich ein bisschen Aufschluss geben.
Ja, ihr habt es ja gerade angesprochen. Die Polarisierung hat rechts und links stark gemacht, Linke und AfD. Beides übrigens Kräfte, die bei den Jungen, den Erstwählern, den Jungwählern die Liste anführen, stärker sind als die ehemaligen Volksparteien. Und in der Wählerwanderung für diese beiden Parteien, für die Linke, kann man auch ganz deutlich sehen, welche Kräfte da in beide Richtungen eine Rolle spielen. Den stärksten Zustrom haben die Linken von den Grünen. Die spielen bei der AfD nicht so eine Rolle. Dann kommt aber die SPD, gut 500.000 Stimmen. Das ist sozusagen das, was innerhalb des Links-Mitte-Lagers stattfindet. Und dann hat sie Nichtwähler mobilisiert. Die Wahlbeteiligung war an den Rändern eben auch stützend und stärkend. Und sie hat zur ehemaligen Schwester, zu Sarah Wagenknecht, 340.000 verloren. Aber Nichtwähler ist das eine als Quelle und das andere ist eben die SPD, die nach links verloren hat. Und jetzt gehe ich mal in die andere Perspektive, nämlich zur AfD. Und dann sehen wir eine alte Bekannte wieder, das ist die Gruppe der Nichtwähler. Also hohe Wahlbeteiligung ist eine ganz zentrale Zutat für den Erfolg der AfD. Fast 2 Millionen Stimmen mobilisiert. Dann kommen Stimmen von der Union. Das sind diejenigen, die im Zuwanderungsbereich sagen, das ist immer noch Merkel-Politik oder ich mache die für Merkels Politik verantwortlich. Also die waren nicht hinreichend überzeugt von der Merz-Initiative. Dann sind wir bei den Jungen. Bei der letzten Bundestagswahl waren Grün und Gelb bei den Jungen vorne. Auch das ist eine riesige Zahl, 800.000. Aber die AfD holt eben auch 700.000 von der SPD. Da sieht man, die SPD verliert nach links und rechts. Die Jungen habe ich schon genannt, stark bei Linken und AfD. Und ich will eine Gruppe kurz noch zeigen, die nicht so riesengroß ist, aber doch irgendwie immer ein wichtiger Indikator. Das ist die Gruppe der Arbeiter. Das sind statistisch 10% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also eine Minderheit unter den Beschäftigten, aber eben eine, die traditionell ja doch bei der SPD verwurzelt war. Und wenn wir jetzt mal gucken, 2013 war die Union da noch stärkste Partei, die SPD ungefähr auf gleichem Niveau. Und jetzt sehen wir, was die AfD in dieser Gruppe gewonnen hat. Sie ist mittlerweile 38% heute in dieser, wie gesagt, nicht sehr großen, aber doch Indikatorgruppe, die stärkste Partei. Und da ist sie wieder, die Verbindung zur SPD.
Gibt es denn inzwischen eine Bewegung in den Hochrechnungen? Und wie wahrscheinlich ist es, dass das BSW doch noch in den Bundestag einziehen kann?
Ja, also wir sind in der Hochrechnung noch bei 4,9%. Vielleicht kann ich kurz erklären, woran das liegt. Wir haben bisher nur Teilergebnisse aus Wahlkreisen, nämlich Stimmbezirke, Wahllokale, einzelne Briefwahlbezirke. Das ist im Moment die Grundlage der Hochrechnung. Und jetzt sind wir gerade so in der Phase des Abends, wo ganze Wahlkreise von den Wahlleitungen veröffentlicht werden Und dann muss die Hochrechnung sozusagen auf das höhere Niveau dieser Wahlkreise gebracht werden. Ich denke mal, dass wir so in einer knappen Stunde wissen, ob wir auf dieser Basis dann Klarheit haben über das BSW oder ob es wirklich bis zu den letzten Stimmen diese Nacht dauert.
Mhm. Danke, Jörg Schönborn, für den Moment. Ja, und wir können hier weitermachen, Frau Brandner. So viele Stimmen auch an die Linke verloren. Sie haben es ja selber schon auch gemutmaßt. Warum hat das nicht funktioniert, was Sie zum Schluss versucht haben? Also Dagmar Rosenfeld hat das angesprochen. Nach der Abstimmung, die große Migrationsdiskussion in Deutschland, der Wahlkampf wurde davon bestimmt, die Grünen zusammen mit der SPD, aber die Grünen eigentlich noch viel stärker, sind mit auf die Straße gegangen. Es gibt ein Foto, vielleicht können wir es einmal zeigen, von vielen prominenten Grünen, die, nee, das sind nicht die Grünen, das sind die,
noch die nicht.
Auch,
noch
auch
nicht,
das
stimmt. Das wird ein bisschen dauern, bis die Grünen.
Du bist die Grünen, da steht, genau, im Vollbild sieht man das, genau, wie sie auf einer Demonstration gegen Rechtsextremismus demonstriert haben. Warum haben Sie davon nicht profitiert, sondern nur die Linke? Wie geht die Erklärung?
Also Frau Rosenfeld hat es ja gerade gesagt, dass es einfach polarisiert hat. Und natürlich es einen Wunsch auch gibt nach einer Klarheit und einem nicht mit Friedrich Merz regieren. Und wir haben das auch bewusst nicht ausgeschlossen, weil wir gesagt haben, die Zeiten sind so schwierig in diesem Land, dass wir uns auf Verantwortung stellen werden. Natürlich nicht unter dem Momentum der Erpressung der AfD, aber haben für viele, die gesagt haben, das müsst ihr jetzt aber ausschließen, das war nicht für uns möglich, weil wir weiterhin der Meinung sind, dass wir in diesem Land gestalten wollen für den Klimaschutz, für ein starkes Europa, dass wir Probleme lösen wollen. Und Herr Spahn, das ist ja, ich glaube, wir sitzen ja alle hier und wollen Probleme lösen. Also zumindest ist das der Anspruch, mit dem wir alle in die Politik gehen. Ich gehe da in die Politik, um das Land besser zu machen. Und die Frage ist ja nur, ob wir dem Land einen Gefallen tun, indem Dinge vorgeschlagen werden, von denen wir eben wissen, sie sind gar nicht umsetzbar. Die Plätze haben wir gar nicht, die Zollbeamten, also die haben wir einfach gar nicht. Und dann am Ende, wir alle wissen, die Bürgerinnen und Bürger werden wieder enttäuscht sein, weil man Problemlösungen vorgibt, die keine Lösung sind. Und unser Ansatz ist immer zu sagen, wir müssen an die Probleme rangehen. Wir müssen Humanität und Ordnung verbinden, aber eben in einem Ton und einer Art und Weise, die nicht das Land polarisiert, wie wir es jetzt ja leider sehen.
Ich würde das gerne unterstützen mit einer Umfrage von Infratest DIMAP, die ich Ihnen gerne zeigen würde, Herr Spahn. Da geht es um die Sorgen der Deutschen. Und die größte Sorge in dieser Umfrage der Deutschen ist, dass wir nach der Bundestagswahl keine stabile Regierung bekommen. Das sagen 68%. Und 65% sorgen sich, dass Demokratie und Rechtsstaat in Gefahr sind. Die DNA einer Demokratie besteht immer aus Kompromissen. Und wir haben auch in der gescheiterten Ampel gesehen, wohin es führt, wenn man nicht ausreichend Kompromisse findet. Wie klug war es dann von Friedrich Merz zu sagen, Zurückweisung an der Grenze, da gibt es null Kompromisse, da lasse ich nicht mehr mit mir reden. Und die entsprechende Redaktion der Kolleginnen aus den anderen Fraktionen.
Zu einem, viele Bürgerinnen und Bürger haben auch Sorge, dass illegale Migration das Land überfordert und vor allem die Unsicherheit verstärkt, weil wir nicht wissen, wer ins Land kommt, mit welchen Absichten. Aschaffenburg, Magdeburg, München sind ja nur leider drei weitere Städtenamen. Und insofern ist die Frage Problem lösen. Aber der erste Punkt ist erstmal, haben wir die gleiche Problemwahrnehmung? Ich glaube schon, dass die ersten Gespräche, die man jetzt führt miteinander, auch sein muss, haben wir eigentlich eine gleiche Analyse dessen, was los ist im Land? Und gerade beim Thema illegale Migration gibt es, also als Robert Habeck versucht hat, in einem Text, der noch vor 2-3 Wochen nach Aschaffenburg das Wort begrenzen nur in einen Text aufzunehmen, wurde er von seinen Grünen gestoppt und er musste das Wort wieder streichen.
Der Wahlkampf ist vorbei, das, wir wollen jetzt noch Kompromisse.
Nein, Frau Mierske, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn die nächste Bundesregierung, das ist mein Punkt, der Maßstab ist doch nicht, dass wir irgendeinen Kompromiss finden. Ja, Kompromisse sind was Gutes. Mhm. Ohne Kompromisse funktioniert es in der Familie nicht, funktioniert es nirgendwo. Mhm. Aber Kompromisse, die Probleme nicht lösen, Formelkompromisse, wo wir irgendwas aufschreiben, um es zuzukleistern, um uns vor die Presse zu stellen und zu sagen, wir regieren jetzt, aber in 3-4 Jahren sind die Probleme vielleicht nicht nur nicht kleiner, sondern noch größer geworden und der Frust damit auch. Das kann ja nicht die Lösung sein. Deswegen bin ich sehr darf ich mal einen Gedanken zu Ende machen? Ja. Deswegen bin ich sehr für Probleme lösen, ich bin sehr für Kompromisse finden und ja, auch wir müssen kompromissbereit sein, aber der Maßstab ist, ob das Problem gelöst wird. Und der Maßstab ist nicht, dass wir irgendwie irgendeinen Kompromiss finden. Das muss man jetzt schon sagen, angesichts der Lage, in der das Land
ist. Nehmen wir doch einmal jetzt mal die Migration, wenn wir da sind, und fragen alle in der Runde, wo ein Kompromiss aussehen könnte. Herr Schweizer, Sie leben in Rheinland-Pfalz in einem Dreiländereck, also im Herz des Schengen-Raums. Rheinland-Pfalz grenzt an Frankreich, Luxemburg und Belgien. Was löst es in Ihnen aus, wenn Sie hören, bei Zurückweisung an der Grenze, und zwar ohne Ausnahme, gibt es keine Kompromisse?
Ach, das ist natürlich komplett hanebüchen, davon zu sprechen, dass wir die Grenzen schließen.
Das hat übrigens auch keiner gesagt.
Ja, da habe ich aber andere Töne im Ohr. Genau das wurde vorgeschlagen, dass wir die Grenzkontrollen wieder einführen, und zwar nicht anders und lokal bezogen, sondern generell und grundsätzlich. Das ist doch nichts anderes, als die Zöllner wieder zurückzuholen und die Grenzen wieder zuzumachen. Das ist die Abwicklung des Europas, das Helmut Kohl mal geschaffen hat. Übrigens auch ein Rheinland-Pfälzer, der weiß, wie wichtig Europa, der wusste, wie wichtig Europa ist. Und ich fühle mich da manchmal auch komplett im falschen Film, dass ich als Ministerpräsident heute mich mehr in der Tradition des Europas Helmut Kohls befinde als viele CDUler heute. Aber
Herr Schweizer, sind Sie der Meinung, dass an der Grenze es einfach so weitergehen kann, wie es die letzten 10 Jahre war? Nach dem Ergebnis, das die SPD bei den Arbeitern hat, das die bei den Gewerkschaftern hat, die Mehrheit der SPD-Lehrer sagt, illegale Migration beenden. Sind Sie der Meinung, wir können an der Grenze einfach so weitermachen?
Auch in Rheinland-Pfalz hat die AfD viele Wahlkreise gewonnen, ne?
Ich bin der Meinung, dass man am besten das tut, was wir in Rheinland-Pfalz machen, nämlich konkret handeln. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben in ganz Deutschland die schnellsten Verwaltungsgerichtsverfahren im Asylbereich. 3,9 Monate im Schnitt. In Bayern 10 Monate im Schnitt. Ich frage mich manchmal, warum Herr Söder so oft in Talkshows sitzt. Der müsste am Schreibtisch sitzen, müsste seine Hausaufgaben besser machen.
Aber Herr Schweizer,
so, und
warum? Warum hat die AfD in Rheinland-Pfalz Wahlkreise gewonnen? So. Natürlich lösen wir das Problem nicht durch schnellere Verfahren. Wir lösen das Problem doch nur durch Kontrolle an unseren Außengrenzen.
Herr Spahn, der Unterschied zwischen uns beiden ist, Sie müssen jetzt regieren und tun aber so, als würden Sie das alles nur beobachten. Sie müssen aber selbst in Verantwortung gehen.
Gar kein Problem.
Ich bin in einem Land in Verantwortung. Und da sage ich, was wir tun. Wir haben die Verwaltungsgerichte gestärkt, haben die schnellsten Verfahren. Und das können wir tun, ohne dass wir das mit Schaum vor Mund erzählen. Wir können das einfach ordentlich umsetzen. Und ich glaube an der Stelle, wenn die nächste Bundesregierung sich daran ein Beispiel nimmt, handeln und den Menschen auch sagen, dass man mit konkretem Handeln auch was erreicht, dann sind wir auf einem guten Weg. Und wenn Sie dazu beitragen können, für die Union, dann haben wir schon was erreicht.
Ja.
Falls Sie mit Teil Verfahren der Regierung sein müssten, wo wäre denn Ihr Kompromissangebot in der Migration, weil das ist ja eigentlich der schlimmste Knackpunkt für die Grünen.
Ich würde gerne noch mal an dem Europapunkt ansetzen, weil ich auch aus der deutsch-französischen Grenzregion komme und ich fand, dass Armin Laschet sehr richtigerweise gesagt hat, dass die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich nicht die Hauptfluchtroute ist in Europa, sondern ein Lebensraum, in dem die Leute pendeln, auf der einen Seite arbeiten, auf der anderen wohnen und wir davon massiv profitieren. Und ich auch nicht verstanden habe, wie, wenn man in diesen aktuell herausfordernden Zeiten, ja, möchte noch mal erinnern, wie diese Lage in der Ukraine ist, was gerade Trump macht. In dieser Zeit sagt, meine erste Handlung als neuer Kanzler wird sein, die anderen Europäer vor den Kopf zu stoßen. So funktioniert Europa nicht. Und deswegen haben wir klar gesagt, uns geht es um Humanität und Ordnung. Das bedeutet auf der einen Seite, dass wir jeden, die hier sind, viel besser integrieren. Da haben wir eine große Aufgabe, in die Arbeit bringen, schneller in die Arbeit bringen. Und natürlich auch jene, die unser Land, unsere Menschen gefährden wollen, auch konsequent abzuschieben.
Also nicht begrenzen.
Wissen Sie, es geht auch darum, dass wir, bei uns heißt es reduzieren, wissen Sie, aber es geht ja darum, dass wir durch Migrationspartnerschaften legale Wege ermöglichen. Die Flüchtlinge kommen ja auch.
Reduzieren wollen Sie aber schon, auch wenn Sie
das nicht. Das steht in unserem Parteiprogramm drin, wissen Sie. Das ist ja, unser Ziel ist doch, dass wir es schaffen, ein Land zu bleiben, in dem Menschen willkommen sind, die sich bei uns wohlfühlen, die nicht Angst davor haben, dass sie irgendwann eines Tages oder ihre Kinder gehen müssen, weil sich die Blauen durchsetzen. Und das muss beides zusammengehören. Und das ist die Aufgabe, die wir gemeinsam haben. Und ich möchte einmal ganz kurz ausreden, dass wir wirklich diese Verantwortung haben. Und wenn wir das Wahlergebnis uns anschauen, kann uns auch nicht zufriedenstellen. Auch die CDU ist ja nicht über 30% mit dem Kurs gekommen. Sondern wir haben doch die Verantwortung zu sagen, dieses Land ist ein Land, in dem viele Menschen leben, die hier nicht geboren sind, deren Eltern vielleicht nicht hier geboren sind. Und wir werden viele Menschen, die brauchen, die noch zu uns kommen. Und dann gibt es manche, die sich hier nicht korrekt verhalten. Und mit denen müssen wir tough umgehen. Und diesen Weg der Humanität und der Ordnung, den gemeinsam für unser Land zu gestalten und im Rahmen Europas. Das, finde ich, ist die Aufgabe, die jetzt alle Demokraten haben. Wir müssen über uns hinauswachsen. Und ich würde mir einfach nur wünschen, dass wir uns nicht gegenseitig noch vorwerfen, was jemand in der Vergangenheit getan hat. Dann können wir hier noch heute lange reden, aber das Land erwartet was anderes.
Also erstmal nur, damit das Bild rund ist. Ich komme von der niederländischen Grenze, 6 Kilometer davon aufgewachsen, wohne ich bis
heute. Wach geworden ist auch.
Wach geworden, auch in den letzten Wochen auch sehr häufig. Aber unabhängig davon. Ganz Europa wartet darauf, dass endlich es deutsche Führung gibt, um das Migrationsthema auch europäisch zu lösen. Und das sage ich auch selbstkritisch zu unserer eigenen Regierungszeit.
Das hat der Seehofer nicht geschafft.
Ja, ich sage es doch selbstkritisch. Die Lösung kann doch jetzt nicht sein, dass wir uns jetzt sagen, ihr habt es auch nicht gekonnt. Die Frage ist, kriegen wir es jetzt endlich hin? Und in Polen, in Frankreich, in den Niederlanden, in ganz Europa warten alle darauf.
Es gibt das ist Führung,
das, es gibt Initiativen von 16, 17 Ländern, was die sicheren Drittstaaten angeht zum Beispiel, um Verfahren und Schutzgewährung in sicheren Drittstaaten zu machen. Dafür muss man EU-Recht ändern, ja. Und alle fragen, übrigens auch Frau Frederiksen aus Dänemark, die Sozialdemokratin, macht Deutschland mit bei dieser Initiative? Also ich will nur sagen, ganz Europa wartet auf Führung aus Deutschland, um Migration zu begrenzen. Und das Zweite ist, es ist Europa auch nicht geholfen, wenn das größte Land in der Mitte des Kontinents sich auf Dauer überfordert und gesellschaftlich völlig polarisiert. Wenn ich in Den Haag bin zum Beispiel und mit den Kollegen dort spreche, die wissen ganz genau, dass wir in Deutschland illegale Migration unter Kontrolle bringen müssen, runterbringen müssen, wenn sie sich weiterhin einen stabilen Partner wünschen, einen stabilen Nachbarn wünschen. Mhm. Ich sage noch einmal, wer glaubt, wir können einfach 3-4 Jahre so weitermachen wie bisher, der wird sein blaues Wunder leider im Sinne des Wortes bei der nächsten Wahl erleben. Und deswegen müssen diese Zahlen runter bei der illegalen Migration. Das ist die Aufgabe der nächsten Regierung.
Ich möchte Frau Rosenfeld dazu holen, weil wir hören jetzt nur noch mal die Positionen, die wir schon kannten. Glauben Sie daran, dass es ein Miteinander geben kann, gerade bei in dieser schwierigen Frage? Und da haben wir jetzt noch nicht über die andere schwierige Frage, nämlich das Geld, gesprochen.
Es wird schwer. Und ich hätte eine Frage tatsächlich an Jens Spahn, weil ich bin vielleicht naiv, aber ich nehme Politiker, wichtige, führende Politiker immer noch beim Wort. Und das Wort von Friedrich Merz war: am ersten Tag meiner Kanzlerschaft werde ich per Richtlinienkompetenz Zurückweisungen an den deutschen Grenzen anordnen. Gilt dieses Wort noch?
Das gilt grundsätzlich natürlich.
Okay.
Aber der entscheidende Teil ist doch, Frau Faeser hat übrigens angefangen, richtigerweise auch auf unseren Druck hin mit, als Innenministerin flächendeckende Grenzkontrollen hier anzuordnen. Wir haben ja nicht nur phasenweise, wir haben schon...
Stimmt, Herr Spahn, aber es geht ja um...
Ja, der nächste Schritt, das ist aber der nächste logische Schritt. Aber trotzdem, wir haben flächendeckende Grenzkontrollen. Das ist schon mal ein wichtiger qualitativer Unterschied. So. Wenn es übrigens immer heißt, wir haben nicht genug Bundespolizisten, dann können wir vielleicht einfach mehr einstellen und mehr Stellen schaffen an der Stelle. Das war früher mal der Bundesgrenzschutz, die Bundespolizei. Die Frage ist, sind wir zu einem weiteren Schritt bereit, ja, auch regelhafter zurückzuweisen an der Grenze? Wir wären es und wir halten es auch für notwendig. Darüber wird man miteinander reden. Aber das ist natürlich nicht die Lösung auf Dauer. Auf Dauer ist der entscheidende Schritt die europäische Lösung, die Frage der sicheren Drittstaaten. Die Ministerpräsidenten haben sich in ihrer Konferenz auch schon mit diesem Konzept beschäftigt. Machen wir die Frage sicherer Drittstaaten und Schutzgewährung auch außerhalb der Europäischen Union. Das ist die eigentliche Lösung an unseren Außengrenzen. Und deswegen ist Zurückweisen an der deutschen Grenze immer nur ein erster und immer nur ein Zwischenschritt. Natürlich braucht es am Ende eine europäische Lösung.
Womöglich werden Sie sich da ja zwischen SPD und Union eher einigen als mit den Grünen. Aber ich würde gerne noch auf einen anderen Streitpunkt kommen. Ich habe schon angesprochen, die Schuldengrenze. Weil Sie sagen, ganz Europa wartet darauf, dass wir in der Migration vorwärts kommen. Ich glaube, ganz Europa wartet auch darauf, dass wir in der Verteidigung vorwärts kommen. Und können wir jetzt davon ausgehen, da der Wahlkampf zu Ende ist, dass Friedrich Merz sagen wird, na klar müssen wir wieder über neues Sondervermögen reden, na klar müssen wir versuchen.
Mehr dafür.
So, das ist jetzt die nächste Frage. Wenn die
kommt danach.
Wenn das BSW reinkommt, gibt es vielleicht eine Sperrminorität.
Aber natürlich, in den vergangenen 2 Wochen hat sich die Weltenlage dramatisch verändert. Ja. Also wenn wir sagen, der Überfall auf die Ukraine ist eine Zeitenwende gewesen, dann ist das, was jetzt aus den USA an Signalen kommt, nämlich dass die USA sich nicht mehr verantwortlich fühlen für Europas Sicherheit. Das ist ja die Botschaft. Das ist ein Epochenbruch, der da auf uns zukommt. Und das große Thema wird, das alles überlagernde Thema, wird die Verteidigungspolitik sein. Und das wirft auch noch mal alle bisherigen Debatten über den Haufen. Also die Schuldenbremse wird allein um, Jens Spahn hat eben davon gesprochen, dass man dauerhaft die 2% als NATO-Ziel einhalten
muss.
Im Sommer wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass das Ziel auf 3,5% festgelegt wird. Das wären dann 150 Milliarden Euro jedes Jahr, die für Verteidigung im deutschen Haushalt zur Verfügung stehen müssten. Insofern ist die Schuldenbremse so nicht mehr zu halten. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, das Geld für Verteidigung zu organisieren. Da können wir gleich drüber sprechen. Aber nur mal eine Zahl, die ist mir jetzt noch mal über den Weg gelaufen und die bewusst macht, wie sich Politik verändern wird und wie Prioritäten anders gesetzt werden müssen. Im Vergleich zu den 1980er Jahren bis heute ist der Anteil am Bundeshaushalt für Verteidigung von 20% auf 10% gesunken und der Anteil für Soziales von 35% auf 50% gestiegen. Das wird so nicht bleiben.
Herr Schweizer. Daran ist auch die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der SPD schuld. Sind Sie da gewillt, ein anderes Verhältnis zu schaffen? Also mehr in die, oder sagen Sie, wir müssen so viel Schulden aufnehmen, dass beides weitergeht?
Mir ist diese Diskussion ein bisschen zu akademisch.
Sie ist sehr real. Also das ist das, was auf die künftige Bundesregierung zukommt.
Mir ist aber die Frage, wie bemessen wir das? Jetzt einfach in Parameter zu packen und die Jahreszahlen miteinander zu vergleichen, das ist mir zu akademisch.
Das ist eine Beschreibung der Wirklichkeit.
Aber es ist mir zu akademisch, es als Grundlage für Entscheidungen zu machen. Was wir brauchen, ist Sicherheit. Menschen haben Sicherheitsbedürfnisse. Und die lassen sich nicht, wie wir das in politischen Kategorien manchmal glauben, von äußerer Sicherheit, von sozialer Sicherheit und innerer Sicherheit voneinander trennen, sondern sie wollen sicher sein. Sie wollen sicher sein vor Gefahren. Sie wollen sicher sein, wenn Sie abends durch den Park gehen. Sie wollen sicher sein.
Die NATO-Partner wollen jetzt eine Zahl.
Ja, genau.
Darum
und ich will die Frage
Ihr Verteidigungsminister Boris Pistorius hat gesagt, Deutschland wird 2029 kriegsfähig, also verteidigungsfähig sein müssen. Kriegstauglich hat er es genannt.
Kriegstüchtig hat er gesagt.
Kriegstüchtig. Mhm. So. Ja. Das ist mit ganz konkreten Zahlen und Summen verbunden, auf die Europa
wartet. Wir brauchen eine resiliente Gesellschaft. Und das heißt, wir brauchen Sicherheit in vielen Bereichen. Und die Frage, die Sie gestellt haben, wie wird es mit der Schuldenregel, so wie ich Friedrich Merz bisher kennengelernt habe, wird er auch diese Position schnell räumen. Und er wird sie räumen müssen.
Seien Sie doch froh, wenn er sie räumt.
Ich bin doch gar nicht traurig. Ich sage nur, es ist so. Es wird so kommen. Und es wird so kommen, dass wir auch mehr Flexibilität brauchen, wenn es um das Thema Infrastruktur geht. Da haben wir Nachholbedarfe. Das ist übrigens auch ein Thema der Wettbewerbsfähigkeit. Wir werden Wettbewerbsfähigkeit nämlich nicht erreichen durch Niedriglohn oder andere Möglichkeiten, sondern wir werden uns besser vorbereiten müssen für die Grundlagen von Wissenschaft, Forschung, Anwendung und Produktion. Und das wird nicht gehen mit einer Schuld.
Sie brauchen eine Zweidrittelmehrheit dafür. Frau Brandner wollte es, glaube ich, gerade sagen.
Ich wollte einfach nur noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir ja extrem hohe Investitionsbedarfe haben im Verteidigungsbereich. Übrigens, am besten macht man das europäisch. Ich möchte das hier wirklich noch mal explizit sagen, weil wenn jetzt jedes Land das für sich alleine macht, ist die Summe nicht gleich, wie wenn man es hoffentlich gescheit zusammen macht. Und andererseits haben wir große Investitionsbedarfe in unsere Schulen, in die Deutsche Bahn. So, das lässt sich ja nicht wegreden. Und wir werden gucken müssen, wo man Effizienzen heben kann, Synergien schaffen kann in den Sozialsystemen. Da gibt es übrigens gute Studien, die aufzeigen, dass wenn man mal die Systeme mit Schnittstellenmanagement, Digitalisierung besser hinbekommen würde, wir groß auch Einsparungen machen können. Aber ich finde, diese Aufgabe, dafür braucht es ja eine Zweidrittelmehrheit im Bund. Und das ist ja heute Abend noch nicht mal sicher. Und das ist das, was mich wirklich heute Abend am meisten mit erschüttert, dass wir es nicht geschafft haben, dass wir für so etwas eine Zweidrittelmehrheit noch bekommen, obwohl die Aufgaben so groß sind, weil eben auf Polarisierung gesetzt wurde, weil man gesagt hat, wir machen die Ränder stark, statt zu sagen, das sind die großen Aufgaben, weil die verdammt groß sind in dieser aktuellen Zeitenwende.
Herr Spahn,
Es ist ein Epochenbruch, dass die USA nicht mehr auf unserer Seite stehen.
Ja.
Wenn das BSV reinkommt, dann gibt es keine Zweidrittelmehrheit für ein etwaiges Sondervermögen. Also war das ein Fehler, dass Sie nicht vorher zugestimmt haben, das zu ändern?
Nein, weil im Übrigen es auch gar keinen konkreten Vorschlag in dieser Frage gab. Aber unabhängig davon gibt es ja einen Dreischritt. Das eine ist übrigens erstmal auch in diesem Bundeshaushalt noch mal zu schauen, jenseits auch der sozialen Fragen. Gibt schon viele Dinge, wo ich auch mal ein Fragezeichen machen würde, ob die so bleiben sollten, ob das wirklich alles im deutschen Interesse ist, was da stattfindet. Und das Zweite ist die Frage, wollen wir wieder zu Wachstum kommen? Und dazu gehört schon auch, den Standort zu stärken. Energiekosten müssen runter, Bürokratiekosten müssen runter. Und das Dritte ist, ja, man wird auch über die Frage eines Sondervermögens reden müssen für die Bundeswehr. Das sieht ja jeder angesichts der Größenordnung. Wir werden übrigens über ganz andere Themen, wir werden über nuklearen Schutzschirm für Europa reden müssen, ohne die USA. Also wir werden ja auf Dauer offenkundig auch die Frage des nuklearen Schutzes, idealerweise mit Frankreich und Großbritannien, für Europa miteinander organisieren müssen. Und da wird Deutschland eine Rolle spielen müssen, wenn ja nicht Luxemburg an der Stelle. Wir werden über die Wehrpflicht reden, hat Boris Pistorius zu Recht auch angefangen, die Debatte. Wir werden unsere Sicherheits- und Verteidigungspolitik ganz neu, ganz anders denken müssen. Polen geht gerade auf 5% des Bruttoinlandsproduktes. Die sagen einem ganz kleinen Warschau, wir werden die größte Landstreitkraft Europas aufbauen, weil wir sind die Ersten an der Grenze zu Russland. Die sagen aber auch, wir fänden schon gut, wenn ihr auch was tätet.
Aber können wir festhalten, dass jetzt die Union sich bereit erklärt, da auf an die Schuldenbremse ranzugehen oder zumindest eine Reform für alle.
Es muss ja nicht die Schuldenbremse sein.
Oder
wir haben auch schon mal über, natürlich werden wir darüber reden müssen. Das steht ja außer Frage miteinander angesichts dessen, was passiert ist.
Die CDU-Ministerpräsidentenkollegen haben schon früh gefordert, dass sich auch die Union in Berlin bewegt.
Warte mal, wir müssen nur gucken.
Hätten Sie das getan, wären wir jetzt schon weiter.
Nein, sorry. Jetzt geht jetzt mal die Frage, wofür? Also der erste Punkt ist Sicherheit, Verteidigung. So, das ist ja der eine Punkt. Der andere Punkt ist Infrastrukturfinanzierung. Wir finanzieren den Netzausbau in Deutschland zum Beispiel mit privatem Kapital. Und zwar bis jetzt zu 100% mit privatem Kapital, das entsprechend verzinst wird. Die Frage ist, muss das alles über Schulden des Bundes gehen oder gibt es auch andere Wege, Kapital in Investitionen in die Infrastruktur zu bringen, privates Kapital, wenn es entsprechende Renditemöglichkeiten gibt. Darüber wird man auch mal reden können und reden müssen. Und ja, wir werden auch im Haushalt umschichten müssen. Ich meine, dass wir für illegale Migration übrigens 50 Milliarden im Jahr ausgeben.
Aber es ist doch kein Zustand, dass wir in Spanien jetzt sagen, natürlich werden wir irgendwie ein Sondervermögen machen oder die Schuldenbremse ändern.
Ich habe gesagt, wir werden darüber reden, ja klar.
Und vor ein paar Tagen war noch auf gar keinen Fall. Und das ist ja, das ist das, was mich immer wieder ärgert.
Schuldenbremse ist was anderes. Sorry, das müssen wir mal auseinanderhalten. Also die Schuldenbremse als Grundkonstrukt ist was anderes als die Frage des Sondervermögens. Und die Schuldenbremse bezogen auf die Länder vor allem, die aktuell gar keinen Spielraum so haben wie der Bund, hat Friedrich Merz in den letzten Monaten schon häufiger gesagt, dass wir darüber natürlich werden reden müssen, wie wir auch mit den Ländern reden müssen über die Einkommensteuer. Also wenn wir Steuern senken wollen, haben auch immer die Länder Einnahmeverluste. Und die Länder können offensichtlich nicht noch mehr Verluste nehmen. Wie soll das funktionieren? Die sind schon am Limit. Und deswegen wird man, glaube ich, miteinander über ein größeres Paket reden müssen, über Steuerreformen und die Frage, wie vor allem die Länder sich finanzieren.
Ich wollte nur den Punkt machen, dass es dieser Demokratie nicht hilft, wenn man sich der Problemlösung vor den Wahlen verweigert, um dann danach zu sagen, natürlich müssen wir jetzt das angehen. Und das ist das, was viele Wählerinnen und Wähler enttäuscht und was, glaube ich, nicht dazu beiträgt, dass die demokratischen Kräfte in diesem Land wieder stärker werden.
Ich glaube, was der
die letzten zwei, drei Wochen ist ein bisschen was passiert, glaube ich, wenn wir mal genau hinschauen.
Ich glaube, auch was der Demokratie nicht hilft, ist zu suggerieren, wenn man denn die Schuldenbremse lockert oder aufhebt oder reformiert, dass man dann alles super mit Geld flutet und alle Probleme gelöst werden und es keine
Priorisierung
hat. Hat keiner vorgeschlagen.
Ja. Nur wir haben eben über Verteidigung gesprochen und dann waren wir schon bei Infrastruktur und dann waren wir beim Sozialen.
Das, aber ist doch auch richtig, ein Land, das keine schnell funktionierenden Netze hat, ist doch auch kein verteidigungsfähiges Land. Man kann und die Dinge doch nicht voneinander trennen.
Um einen letzten Punkt zu machen, dass es nicht so läuft, wie es in der Ampel gelaufen ist. Der Kanzler hat die Zeitenwende konstatiert und man hatte das, die Botschaft danach war, wir machen jetzt 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr und ansonsten ändert sich alles nichts, alles bleibt so,
wie es ist. Wir werden sehen, wie schnell der neue Kanzler die Zeitenwende...
Das ist nicht ganz die Bilanz der Verteidigungspolitik von Olaf Scholz. Ich meine, nicht umsonst ist Boris Pistorius so anerkannt.
Das ist die Bilanz der Haushaltspolitik.
Ja. Nein, genau. Das ist das Problem. Das ist aber schon, also diese Zeitenwende ist auch eine Zeitenwende, die nachhalt. Wir müssen sie jetzt nur nachlegen.
Sie erinnern sich schon, dass die Zeitenwende anfangs von Frau Lambrecht verantwortet wurde und das dazu führte, dass man Boris Pistorius später ins Amt holte, weil das wohl nicht funktioniert hat. Aber klar ist doch, auch das war ja die Linie des Kanzlers, nachdem das Haushaltsurteil kam, verfassungswidriger Haushalt, war die Botschaft an die Menschen, wir müssen zwar 16 Milliarden Euro einsparen, aber für Sie, liebe Bürger, ändert sich nichts. Das ist vorbei.
Blicken wir nach vorne. Friedrich Merz hat gesagt, weil es eben alles so dringend ist, auch aufgrund der internationalen Lage, soll es jetzt alles ganz schnell gehen? Bis Ostern soll eine Regierung stehen?
Das wäre gut.
Ist das realistisch?
Das liegt ja jetzt einfach daran, die Gespräche muss man, also erstmal müssen wir jetzt mal abwarten, was die Nacht noch bringt in der Frage, welche Koalition und Konstellation gehen überhaupt. Wir sind ja jetzt so ein bisschen natürlich in einer unsicheren Stunde sozusagen über die Frage, was kann gehen,
das
was kann,
gehen,
kann nicht gehen. Dann muss man die Gespräche führen. Ich habe heute Abend zum Beispiel auch noch mit Herrn Vassiliadis von der EG BCE gesprochen, Frau Benner gesehen von der EG Metall. Also wir sind ja auch gemeinsam in Gesprächen, auch mit den Vertretern der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber in Deutschland, die alle drängen darauf, dass es schnell eine handlungsfähige Regierung braucht, weil sie sagen, wir brauchen wieder Wachstum, wir wollen die Industrie halten. Wir haben das Thema Außensicherheitspolitik, wir haben aber noch ein paar Themen im Land. Wir sind in der Rezession, wir brauchen Wachstum.
Wir haben nur noch 3 Minuten,
deswegen würde ich
gerne alle Positionen
nochmal... Gemeinsames Problemverständnis macht es wirklich schnell zum Ergebnis.
Die SPD sagt aber nochmal, dass es Mitgliederentscheid geben muss.
Ach, die SPD hat jetzt erstmal eine wirkliche Niederlage. Und jetzt am Abend der Niederlage zu sagen, okay, wir reden schon mal über die nächste Koalition, das wäre wirklich auch gegenüber den Wählerinnen und Wählern auch ein bisschen sehr, sehr dreist. Was wir jetzt zu tun haben, ist, die SPD muss jetzt auch in den Prozess kommen, all dessen, was Lars Klingbeil geschildert hat.
Ist jetzt die Zeit dafür?
Nein,
über all das wochenlang?
Wir reden von Tagen, wir reden nicht von Monaten. Mhm. So, das ist aber etwas, das muss eine SPD, die aus der Kanzlersituation kommt, eine Niederlage hat, das muss sie sich selbst auch erlauben dürfen, dass sie erstmal auch einen Prozess organisiert, die Strukturen festigt. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Das widerspricht eben nicht der Frage, kommt man in Gespräche? Wie die Gespräche ausgehen, ist eben nicht nur die Verantwortung einer Seite. Ich will das sagen als jemand, der in Rheinland-Pfalz Verantwortung hat. Als stärkste Partei lädst du ein, machst Vorschläge und wartest nicht, bis die kleineren Partner auf dich zukommen und dir Vorschläge machen. Diese Attitüde, die höre ich jetzt hier so ein bisschen raus. Das muss sich verändern. Und ich sage auch noch mal, die Tonlage muss sich verändern.
Apropos, also, Herr Schwarzer, machen Sie sich keine Sorgen, wir werden Sie einladen. Apropos, wir werden auch Vorschläge machen.
Apropos
machen
Sie keine Attitüde Sorgen. Und Tonlage, sollte ja. Kenia nötig werden? Was machen Sie denn mit Herrn Söder?
Der
auf keinen Fall die Grüne. Söder.
Auf keinen Fall die Grünen.
Markus.
Was macht man? Muss dann Robert Habeck raus oder muss Herr Söder raus? Oder was macht man dann?
Wir werden alle miteinander schon auch die Gespräche führen können. Es bleibt nur ein Punkt. Und da komme ich halt immer wieder hin zurück, weil mich das wirklich umtreibt. Wenn diese nächste Bundesregierung die Probleme nicht löst, in welcher Zusammensetzung auch immer und unter unserer Führung, und wir werden dazu einladen, gar keine Sorge, Herr Schweizer, wir werden auch Vorschläge machen und wir werden kompromissfähig sein, aber der Maßstab ist die Problemlösung, sonst wird das hier echt alles noch ganz, ganz furchtbar politisch.
Darf ich daran mal in einem Land, alle dazu beitragen.
In einem Land, das in der Rezession ist. Ich will noch mal sagen, wir sind in der Rezession. Die Leute haben das Gefühl, es geht nicht fair zu. Wir haben illegale Migration, wir haben Krieg in Europa. Wir brauchen schnell eine handlungsfähige Regierung, aber sie muss dann auch die Probleme lösen.
Und alle müssen dazu beitragen.
Sind Sie denn auch gewählt? Ihre Partei macht traditionell das so, dass sie auch immer noch mal die Mitglieder fragt, wenn Sondierungsgespräche fertig sind, ob man überhaupt Koalitionsverhandlungen aufnehmen soll. Könnte das auch schneller gehen?
Aber natürlich sind wir auch schnell handlungsfähig. Wir sind sehr geschlossen und entschlossen, die Probleme anzugehen, die wir haben. Das ist die Frage Ukraine, unsere europäische Sicherheit. Das ist die Frage Wirtschaft, Energiepreise senken, endlich das Land digitalisieren, schneller vorankommen. Und ein Thema, über das wir heute Abend nicht gesprochen haben, aber auch eine Aufgabe ist die Klimafrage. Auch das ist eine, die ja nicht weggeht. Und dann die große Frage unserer sozialen Sicherungssysteme, Rente etc. Das sind die Themen, die wir anzugehen haben. Und natürlich werden wir weiter bereit sein, auch Verantwortung zu übernehmen, egal in welcher Rolle das sein wird, in diesem Land für gute Kräfte nach Zug vorne auch zu kämpfen.
Letztes Wort an Frau Rosenfeld. Kriegen die das hin? Ob nur zu zweit oder zu dritt? Das wissen wir noch nicht.
Um ein Wort der früheren Kanzlerin zu verwenden, ist es alternativlos, dass die Parteien aus der demokratischen Mitte eine handlungsfähige Regierung hinbekommen.
Alternativlos gibt es nicht. Die Frage ist immer, gibt es eine bessere Alternative?
Die andere Alternative steht draußen und trägt blau.
Mein Kollege Ingo Zamperoni steht im Studio und trägt blau. Und deswegen. Ich frage dich aber nicht, was ihr jetzt macht, weil ich weiß es. Ich werde mich erstmal bei dieser lebhaften Runde bedanken für die gute Diskussion bei Ihnen, fürs Interesse und gebe flugs direkt wieder rüber zu den ausführlichen Tagesthemen und Ingo Zamperoni. Ingo.